Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen auch von uns. Ich stelle heute ganz kurz einmal den Hans-Günther Pöhlitz vor. Er wird gleich aus seinem mittlerweile vierten Buch lesen. Und zwar der 65-Jährige, der aus dem Bett stieg und beim Frühstück in der Zeitung verschwand. Erschien im Eulenspiegel Verlag. Hans-Günther Pöhlitz ist bekannt als Kabarettist aus Magdeburg mit seinem Kabarett Zwickmühle. Und ganz kurz zur Info, wir haben heute eine Dame dabei, eine Gebärdensprachdolmetscherin. Das finden wir natürlich ganz klasse, dass man sich an Satire und Kabarett auch mal so ranbewegt. Und jetzt würde ich sagen, Bühne frei für Herrn Pöhlitz.
Dankeschön für diese Ankündigung. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben also heute die einzigartige Gelegenheit, auch mal ein Buch vertanzt zu sehen. Ja. Ja, ich hoffe, dass noch jemand zuhört oder falls Ihnen... Ja, genau das habe ich jetzt gesagt. So sieht das aus, zuhören. So, ja, für die, die es noch nicht wissen, mein Name ist Hans-Günther Pöhlitz. Es ist mittlerweile das vierte Buch, das ich im Eulenspiegel Verlag herausgebracht hat oder der Eulenspiegel Verlag von mir herausgebracht hat. Es sind die gesammelten Rundfunkkolumnen, die ich im Mitteldeutschen Rundfunk, Radio Sachsen-Anhalt, jeden Samstag unter dem Namen Pöhlitz-Frühstück einspreche. In diesen Kolumnen beschäftige ich mich immer mit den Ereignissen der jeweiligen Woche und versuche, die satirisch aufzuarbeiten. Fangen wir einfach mal an. Schon allein der Titel, die Kollegin musste sich ja erstmal das Buch ausborgen, um den Titel richtig aufsagen zu können. Der 65-Jährige, der aus dem Bett stieg und beim Frühstück in der Zeitung verschwand. Kommt mir irgendwie bekannt vor, wird der eine oder andere beim Titel meines Buches vielleicht sagen. Es stimmt, in letzter Zeit verschwinden immer mehr Menschen, vor allem Ältere. In Schweden war es ein 100-Jähriger, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Dieser Vorgang wurde dann sogar verfilmt. In Deutschland dagegen sind es jährlich mehrere hunderttausend über 58-Jährige, die weg vom Fenster sind und verschwinden. Aus der Arbeitslosenstatistik. Auch sie fühlen sich von diesem Vorgang gefilmt. Aber nicht von einer versteckten Kamera, sondern von der verdeckten Arbeitslosigkeit. Als neulich ein solcher aus der Statistik verschwundener über 58-Jähriger 1-Euro-Jobber auf die Arbeitsministerin traf und diese ihn fragt, wie es ihm denn gehe, sagte er, stellen Sie sich vor, Frau Ministerin, ich habe jetzt 3 Jobs. Sie soll geantwortet haben, Sie Glückspilz, ich kenne viele, die haben nicht mal einen. Kinder, Kinder, was sind das für Zeiten? Stets erfährt man neue Schlechtigkeiten, sang vor 90 Jahren Otto Reuter und ich frage mich, was sänge wohl heute er, wenn er mal in unsere Medien blickt, glaube ich, würde er total verrückt. Und so verschwand auch ich wieder, 2 Jahre lang beim Frühstück mit Muttilein hinter der Zeitung, um festzuhalten, was in unserer Zeit los ist. Wobei sich mancher jetzt gewiss fragt, was interessiert mich denn heute, was gestern los war? Mich interessiert, was morgen wird. Dem sei geantwortet, morgen ist heute auch schon wieder gestern. Wenn wir aber das gestern nicht verstehen, werden wir morgen das heute auch nicht verstanden haben und übermorgen die Fehler von morgen wiederholen, so wie wir es heute mit denen von gestern getan haben. Kommen Sie nach.
Ja.
Gut. Das haben doch die vergangenen 100 Jahre eindrücklich bewiesen. Die Parallelen sind erschreckend. Hier nur ein paar Beispiele. 1912 sank die Titanic. 2012 sank die Costa Concordia. 1913 begann in Deutschland die intensive Erprobung von Luftschiffen für militärische Zwecke. 2013 experimentierte Deutschland erstmals mit Drohnen. 1913 wird der bayerische König Otto für bekloppt erklärt und abgesetzt. 2013 ist Horst Seehofer zwar immer noch im Amt, zeigt aber bereits ähnliche Symptome. Jetzt würde mich mal interessieren, wie übersetzt man Horst Seehofer?
Also man buchstabiert
buchstabiert.
Ja.
Horst. Und dann hat man Seehofer.
Ach, no, no. Man, ja, man hat automatisch einen Zapfen bei dem. Das ist interessant. Auch wieder was gelernt. So, machen wir weiter. 1914 wurde die Deutsch-Völkische Partei gegründet. 2014 Pegida. 1914 sprach Kaiser Wilhelm II. Vom Balkon des Berliner Stadtschlosses den Satz: Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Ha, wird jetzt einer oder der andere sagen. 2014 hat diesen Satz keiner gesprochen. Wie denn auch, das Stadtschloss wird ja erst 2019 fertig. Und bis dahin machen wir weiter mit 1915. Da begann an der Westfront der Gaskrieg bei Ypern. 2015 begann die Front im Westen auf einen Gaskrieg zwischen Russland und der Ukraine zu Ypern. 1916 setzte Deutschland erstmals Fesselballons ein, die detaillierte Informationen zur Aufklärung des Gefechtsfelds liefern sollten, wie es damals wörtlich hieß. 2016 setzte Deutschland erstmals Tornados über Syrien ein zur, wie es heute wörtlich heißt, detaillierten Gefechtsfeldaufklärung. 1917 war es in Russland Zeit für die große sozialistische Oktoberrevolution. 2017 ist es in Deutschland Zeit für, nein, keine Angst, da ist im Oktober keine Zeit für eine Revolution und schon gar keine große sozialistische. 2017 haben wir nur Zeit für die Reformation, die große evangelische. Und so wird dieses Jahr ganz im Zeichen des Kreuzes stehen, des Wahlkreuzes. Es wird ein verlutertes Jahr, denn der Martin gibt ja auch schon die Wahlempfehlung. Christen verzichten darauf, sich gegen die Obrigkeit zu empören. Und alle, die noch von Rot-Rot-Grün träumen, lässt Luther wissen, es ist besser, wenn Tyrannen 100 Ungerechtigkeiten gegen das Volk verüben, als dass das Volk eine einzige Ungerechtigkeit gegen die Tyrannen verübt. Aber genau das macht viele wütend. In ihrer Verzweiflung versuchen manche, ihre Zeit einfach totzuschlagen. Davor warnt aber schon der Urahn Aristoteles: Wenn wir die Zeit totschlagen, wird sie sich eines Tages rächen. Jeder kann wütend werden, das ist einfach. Aber wütend auf den Richtigen zu sein, im richtigen Maß, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zweck und auf die richtige Art, das ist schwer. Selbst der Papst fordert in seinem Kirchenlatein Urbi et Orbit. Auf gut Deutsch, manche Zeitgenossen könnte man auf den Mond schießen. Albert Einstein fand heraus, Zeit ist das, was man an der Uhr abliest. Dafür hat er sogar einen Nobelpreis bekommen. Ich sage, Zeit ist, was man in diesem Buch nachlesen kann. Der Preis dafür ist auch Nobel und auf der Rückseite des Buches ersichtlich. Nehmen Sie sich ruhig die Zeit dafür. Und die ist bekanntlich relativ. Die einen sagen, es wäre 11.55 Uhr. Die anderen behaupten, es wäre bereits 5 vor 12. Halten wir es also mit dem Urviech Karl Valentin, der Meinung war, jedes Ding hat drei Seiten, eine positive, eine negative und eine komische. Wenn Sie die entdecken wollen, dann machen Sie, lieber Leser, einfach Ihre Freizeit zur Lesezeit und sich auf eine Zeitreise. Und weil Zeit auch Geld ist, sind nun der Vorworte genug gewechselt, lasst uns endlich Daten sehen. Das erste Datum lautet 3. Januar 2015. So, Muttilein, nu ist es da, das Jahr 2015. Laut UNO ist es ja das Jahr des Lichts. Da hat meine Eingabe also doch was genutzt. Was für eine Eingabe? Ne, Muttilein, erinnerst du dich nicht? Ich habe mich doch vor 2 Wochen beschwert. Nein, nicht bei der UNO, bei der Hausverwaltung. Bei uns im Treppenhaus ist es doch immer so zappenduster. Und da habe ich folgende Eingabe gemacht. Wenn ich richtig überlege, gehen Menschen krumme Wege. Nur das Licht im Treppenhaus, das geht immer geradeaus. Das ist eben abendländische Kultur. Nein, Muttilein, ich meine nicht das Gedicht, das ich eingegeben habe, sondern dass sich sogar die UNO dafür einsetzt, dass nach meiner Kritik sofort eine neue Birne drankommt. Bei den Islamisten dagegen wäre nach einer Kritik sofort die alte Birne ab. Was sagst du, Muttilein, das hast du noch nicht erlebt, dass mein Silvesterkater so lange anhält? Na, was soll denn das jetzt heißen? Wie jetzt, das Jahr des Lichts hat gar nichts mit unserer Treppenhausbeleuchtung zu tun? Woher willst denn du das wissen? Hm? Aus der Zeitung. Zeig mal her, das Ding. Was steht hier? Das Ziel der UNO ist es, allen Bürgern dieser Welt jeglichen Alters und jeglicher Herkunft die zentrale Bedeutung von Licht in Wissenschaft und Kultur zu vergegenwärtigen. Aha, ist wieder typisch. Ist dir was aufgefallen, Muttilein? Nicht? Ich lese es nochmal vor. Pass auf, das Ziel der UNO ist es, allen Bürgern dieser Welt jeglichen Alters und jeglicher Herkunft die zentrale Bedeutung von Licht in Wissenschaft und Kultur zu vergegenwärtigen. Merkst du was, Muttilein? Es geht nur um Licht in Wissenschaft und Kultur. Von Licht in der Politik, sagte UNO nicht. Ja, leck mich am Arsch. Kann ich da bloß... Nein, Muttilein, das war keine Schweinerei. Das war mein Beitrag zum Jahr des Lichts. Goethes Götz von Berlichingen. Und der ist ja die Lichtgestalt schlechthin. Also nicht der Götz, der Goethe. Seine letzten Worte waren, mehr Licht. Und vorher ließ er den Götz schon mal sagen, wo viel Licht ist, ist starker Schatten. Und damit ist die Politik gemeint. Der Goethe wusste, wovon er redet. Der war ja selbst mal Minister. Die Politik bleibt also auch 2015 weiter im Dunkeln. Zum Beispiel die Asylpolitik. Eigentlich heißt es ja Ex Oriente Lux, was so viel bedeutet wie aus dem Osten kommt das Licht. Aber im Moment kommen von da meistens nur Flüchtlinge. Und deshalb sagt die Pegida Lux Oriente Ex, was so viel heißt wie wer aus dem Osten hier reinluchst, Ex und hopp, wieder weg. Die Pegida ist ja auch ein Produkt der Politik, genauso wie die Al-Qaida. Ja, Muttilein, die Al-Qaida wurde auch erst von den Amerikanern groß gemacht, damit sie deren Ziele in Afghanistan durchsetzt. Und nun wird sie von den Amis wieder bekämpft, weil sie jetzt ihre eigenen Ziele durchsetzen will. Und die Pegida ist ja auch von den deutschen Politikern ermöglicht worden, indem sie immer gesagt haben, Asylanten kosten nur und wollen sich nicht integrieren, also müssen wir sie rausintrigieren. Wenn es nach Horst Seehofer gehen würde, gilt doch ein Ausländer erst dann integriert, wenn er Klopapier benutzt, das aus einer deutschen Eiche hergestellt wurde. Nein, Muttilein, das hat er nicht so gesagt. Also noch nicht. Ich wollte nur verdeutlichen, dass es eine Scheißhausparole ist. In einer Umfrage, wer ist gefährlicher, Pegida oder Ebola, sagten 64% Pegida und 35% Ebola. Was sagst du, Muttilein? Da fehlt noch 1%. Ja, das war Alexander Dobrindt. Der sagte Bodo Ramelow. Manche glauben, das Licht anderer ausblasen zu müssen, damit ihr eigenes überhaupt zu sehen ist. Eine Weisheit aus dem Morgenland sagt aber, wenn dein eigenes Licht heller leuchtet als das der anderen, sei glücklich darüber, aber lösche nie das Licht anderer, um dein eigenes heller leuchten zu lassen. Bei uns im Abendland sagt man zwar, wenn du selbst kein großes Licht bist, mache dich wenigstens als Leuchter nützlich. Aber selbst da reicht es bei manchen nur zum Armleuchter. In diesem Sinne, Prost Neujahr! ...24. Januar 2015. Muttilein, überall wird bloß noch vom Islam geredet. Machst du die Zeitung auf, Islam drin. Machst du das Radio an, Islam drin. Schaltest du den Fernseher an, Islam drin. Selbst wenn du den Kühlschrank aufmachst, ist Lamm drin. Ja, jedenfalls wird es wirklich Zeit, dass man auch mal wieder über andere Religionen redet. Hat sich der Papst gedacht und gleich mal für die Katholiken das 11. Gebot erfunden. Du sollst nicht karnickeln. Wenn es bisher um die Frage ging, wo denn die Babys herkommen, sprach man immer von Vögeln. Also von den Klapperstörchen, meine ich. Das ist natürlich gerade in Zeiten der Vogelgrippe nicht ungefährlich. Da kann es schnell zu Missbildungen kommen. Das jüngste Beispiel ist dieser Adolf Bachmann, der sich als Lutz Hitler hat fotografieren lassen. Was also mit, das war andersrum. Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls ist dadurch jetzt die Pegida ihren Führer los. Aber es gibt keine Entwarnung. Nee, Muttilein, nicht wegen Pegida, wegen der Vogelgrippe. Nach den Worten des Papstes werden die Kinder nicht mehr von den Störchen gebracht, sondern von den Karnickeln. Vermutlich zu Ostern. Schön verpackt in einem Ei. Mit dem kommen die Karnickel dann angesprungen, deshalb spricht man ja auch vom Eisprung. Und dann soll man eben vorsichtig sein beim Bespringen, rät der Papst. Wie leicht kann mit so einem Ei was passieren? Dann hoppeln die Karnickel sofort los und holen ein neues, bis sie 3 bis 5 Junge zusammen haben. Und das muss nicht sein. Nun fordern schon die ersten Katholiken, der Papst müsse weg, weil er Gott widerspräche, denn der hat in der Bibel ausdrücklich gesagt, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Auf dem Petersplatz in Rom soll es am Montag wegen der Äußerung von Franziskus zu einer ersten Demonstration unter dem Namen Pegada gekommen sein. Patriotische Erotomanen gegen Aussterben des Abendlandes. In Berlin will der Deutsche Karnickelzüchterverband in der Hasenheide dem Papst die Löffel langziehen. Unter dem Namen Pecuda, patriotische Entrüstung der Karnickelzüchter unter deutschem Abendhimmel. Als Gastredner wird der sachsen-anhaltische Ministerpräsident Haseloff erwartet. Die Züchter wollen deutlich machen, dass sich Karnickel nur in freier Wildbahn rasant vermehren, aber nicht in Zuchtboxen. Und Boxen gäbe es in der katholischen Kirche ja auch. Da heißen die zwar Beichtstühle, aber es soll da drin auch schon karnickelt worden sein. Was sagst du, Muttilein? Spätestens jetzt werden die Katholiken das Radio abschalten. Das ist ihr gutes Recht. Aber auch wenn es mal um andere Religionen geht, muss gelten, je suis Charlie. Muttilein, früher waren die Politiker noch ganze Kerle. Heute sind sie nur noch halbe Portionen. Ich meine, sie zerfallen in 2 Hälften. Eine politische und eine private. Sigmar Gabriel zum Beispiel. Obwohl seine Generalsekretärin, die Frau Fahimi, gesagt hat, mit Pegida zu reden, wäre für einen Politiker ein falsches Zeichen, tat sich der Siggi bei Pegida Zeichen in Dresden. Ja, hat er gesagt, er wäre da ja nicht als Politiker gewesen, sondern als Privatmann. Das hätte man ganz klar daran sehen können, dass er nicht in Anzug und Mantel erschienen wäre, sondern in einer Lederjacke. Kleider machen Leute. Und das ist nicht nur ein Symptom der SPD. Bei der CDU sieht es nicht anders aus. Bei der Übergabe der neuen 2-Euro-Gedenkmünze, 25 Jahre deutsche Einheit, begrüßte die Kanzlerin den Rolle-Wolle wie folgt. Sehr geehrter Herr Bundesminister, lieber Wolfgang Schäuble. Erst wird der Politiker begrüßt und dann der Privatmann. Ob Schäuble zwischendurch auch den Mantel an seinen Rädern gewechselt hat, ist nicht überliefert. Bei Sigmund Freud heißt sowas Schizophrenie. Bei Richard David Precht, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und bei Robert Lemke hieß es, welches Schweindel hätten Sie denn gern? Diesen Fernsehklassiker sollte man heute wieder aufnehmen und vor jeder Talkshow die Zuschauer im Studio raten lassen. Sitzt Wolfgang Bosbach heute als Politiker bei Illner und morgen als Privatmann bei Lanz oder ist es umgekehrt? Aber die Spaltung geht ja noch weiter. Angela Merkel sagt zum Beispiel, der Islam gehört zu Deutschland. Ein Satz, für den Christian Wulff einst in die Wüste geschickt wurde. Zur Strafe. Jetzt schickt man ihn nach Saudi-Arabien zur Beerdigung. Und zwar zu der von König Abdullah. Gauck konnte als Bundespräsident nicht fahren, weil er als Privatmann Geburtstag feierte. Angie konnte als Bundeskanzlerin auch nicht, weil sie privat krank war. Dafür fuhr eben der Privatmann Wulff als Altbundespräsident. Wer soll denn da noch durchsehen, Muttilein? Selbst Pegida ist jetzt gespalten. Nachdem bei Lutz Bachmann der Adolf Barth dran war, ist er nun bei einigen Vorstandsmitgliedern ab. Sie wollen mit diesem Hilfshitler nichts mehr zu tun haben und gründeten eine neue Bewegung. Die soll aber dann nicht mehr die Endung Gida tragen. Man überlegt, was mit Merga hinten zu machen, wie Peschmerga oder so. Na ja, Muttilein, dann hätten Sie schon mal Ursula von der Leyen auf Ihrer Seite und würden von der Bundesregierung vielleicht sogar noch Waffen geliefert bekommen. Ich sage dir, nach 25 Jahren Vereinigung ist Deutschland wieder vom Spaltpilz befallen. Die Kanzlerin sagt, der Islam gehört zu Deutschland. Bodo Ramelow sagt, der Islam gehört zu Thüringen. Stanislav Tillich sagt, der Islam gehört nicht zu Sachsen. Wenn aber der Islam zu Deutschland gehört, nicht aber zu Sachsen, gehört denn dann Sachsen eigentlich noch zu Deutschland? Also die Einzige, die in diesem Tohuwabohu noch durchsieht, ist Marianne Rosenberg. Die singt nach wie vor unbeirrt, er gehört zu mir. So, wir müssen mal auf die Zeit gucken. Ja, wir wollen nicht allzu lange im Jahr 2015 verweilen. Gehen wir mal in das Jahr 2016 und machen gleich einen Sprung in den April 2016. Sie erinnern sich vielleicht an die ganze Geschichte um Herrn Böhmermann. Greifen wir das mal auf. Mutilein, die ganze Welt stellt sich zurzeit die Frage, ist das Kunst oder muss der weg? Der Böhmermann, unser neuer Nationaldichter. Die einen sagen, sein Schmähgedicht wäre pubertäres Gereime wie auf einer Klotür gewesen. Die anderen sagen, er hätte damit das Fernsehen revolutioniert. Ja, wenn das so ist, Mutilein, dann kann ich heute gerne mal versuchen, das Radio zu revolutionieren. Was heißt das, traust du dich nicht? Ach komm, Mutilein, ein Gedicht, in dem was mit Ziegenficken, Schwanz oder Schrumpelklöten vorkommt. Wie sehen die Schrumpelklöten aus? Ah, ja, gut. Das ist interessant. Ja. Wir brauchen es dann nochmal. Ja. Achten Sie auf diese Bewegung. Ja. Also mit Ziegenficken oder Schrumpelklöten vorkommt, das kriege ich auch noch hin. Ich nenne das jetzt einfach mal Schmähgedicht. Was sagst du, Mutilein? Was da der Unterschied zu Böhmermann ist? Mutilein, es ist schon ein Unterschied, ob man eine Beleidigung durch Unwahrheiten nur als Satire verkauft oder ob man von einer Satire nur beleidigt ist, weil dadurch Wahrheiten aufgedeckt werden. Ja, du kannst mir ja vor sich selber schon mal die Zahnbürste einpacken, falls meine Revolution schief geht. Und die geht so. Auf dem Divan liegend schaut sich Sultan Muselmann deutsche Fernsehshows mit Grusel an. Erst ARD, dann ZDF, kurz darauf tönt sein Gekläff. Das wäre sackdoof und auch feige, wie man ihn darinnen zeige. Wütend mit dem Fuß erstampft, dabei einen Döner mampft und er attert wie ein Kind, so arg, dass ihm entfleucht ein Wind. Und weil er gerade Döner aß, stinkt nach Hammelfurz das Gas. Trotzdem sagt er bockig zu Frau Merkel, der Böhmermann, der wäre das Ferkel. Der hätte über ihn gesagt, dass er gern Kinderpornos guckt und wenn's ihm in der Hose juckt, auch Ziegen ficken würde und gar Schafe. Dafür verlange er als Strafe, dass sie den Böhmermann jetzt foltert vehement, bis ihm der Schwanz beim Pinkeln brennt. Hernach nach Ankara schickt seinen Kopf und seine leeren Eier, damit er sie verfüttern könne an die Geier. Denn es ist Lüge, dass er seine Ziegen würde gern beglücken. Dafür fehlt ihm ja die Zeit. Er muss ja ständig Kurden unterdrücken. Auch könne er mit Schafen nie Fellatio pflegen. Er muss ja Tag und Nacht die Journalisten in die Ketten legen. Im Grunde seiner Seele mag er auch gar keine Tiere. Am allerwenigsten Satire. Von Ankara bis Istanbul ist keiner zoophil, verlaust und schwul, dafür er extra Tag und Nacht ja seine Säuberungen macht. Anstatt dass nun die Kanzlerin zum Sultan sagt, hör auf zu spinnen, ich will dich lehren, was bei uns wohl Meinungsfreiheit heißt, sie sich dann lieber in den Hosenanzug scheißt. Denn wo ein Machtwort sich von ihr erböte, da schluckt sie lieber eine Kröte. Es kommt ja bei dem Kessen Sultan unbedingt auf dessen Huld an, denn schließlich gab sie ihm ja sehr viel Geld dafür, dass er die Flüchtlinge hält fern von unserer Tür. Wenn wir ihm jetzt zu viel zumuten, könnte er die Grenzen fluten. Beim Flüchtlingsstrom, der sich wohl dann zu uns ergösse, wär's besser, dass ich Angie lieber selbst erschösse. Darum zeigte auch der Herr Steinmeier, als er noch äußerer Minister, keine Eier. Die beiden machten sich vom Sultan klein wie Föten. Wer hat denn nun die Schrumpelklöten? Ja, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wer dieses Gedicht noch mal nachlesen möchte, kann das gern tun in diesem Buch. Ich glaube, es werden jetzt einige Exemplare schon angeboten hinter der Wand. Ansonsten können Sie das Buch gerne erwerben beim Eulenspiegel Verlag am Stand. Jetzt könnte ich es Ihnen hinter dieser Wand noch selbst signieren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit und bedanke mich ganz herzlich bei meiner reizenden Kollegin für diese. Ich habe zumindest zwei Begriffe gelernt. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.